Christlicher Glaube zeigt sich nicht nur in großen Bekenntnissen, sondern vor allem in den leisen, alltäglichen Entscheidungen, in unserem Reden, in unserer Reaktion auf Leid und Freude und darin, wie wir mit Schwäche und Versagen untereinander umgehen. Der Jakobusbrief legt genau hier den Finger hin und verbindet die Hoffnung auf Gottes Gnade mit einer erstaunlich konkreten Sicht auf Sprache, Gebet und Gemeindeleben. Wahrhaftiges Reden vor dem Angesicht Gottes. Wahrhaftiges Reden beginnt nicht auf der Zunge, sondern im Bewusstsein, vor wem wir überhaupt sprechen. Jakobus erinnert daran, dass jedes Schwören ein stilles Schauspiel unseres Eigenwillens ist, wir rufen Himmel und Erde zu Zeugen, als würden sie uns gehören. Doch weder der Himmel als Gottes Thron noch die Erde als Schemel seiner Füße stehen unter unserer Verfügung, und selbst über unser eigenes Leben haben wir keine letzte Macht. Darum heißt es in Jakobus 5,12, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Wenn Jesus in Matthäus 5 die gängigen Schwurformen seiner Zeit aufgreift und entkräftet, entlarvt er den verborgenen Wunsch des Menschen, sich durch pathetische Worte abzusichern oder Eindruck zu machen. Die Anmaßung besteht nicht nur darin, zu viel zu versprechen, sondern darin, die Wirklichkeit Gottes auszublenden, in deren Licht unsere Sprache durchsichtig wird. Wir sollten nicht schwören, weil wir nichts sind und nichts unter unserer Kontrolle steht oder von uns abhängt. Zu schwören offenbart unseren Eigenwillen und dass wir Gott vergessen. Wenn aber unser Ja ein Ja ist und unser Nein ein Nein, handeln wir gemäß der göttlichen Natur, die wir durch die Wiedergeburt empfangen haben, im Bewusstsein der Gegenwart Gottes und unter Verleugnung unseres Eigenwillens und unserer sündigen Natur. Christliche Reife zeigt sich, wenn jemand gelernt hat, vor Gott zu sprechen und nicht vor einem imaginären Publikum. Darum ruft der Herr zu einer schlichten, verlässlichen Sprache, es sei aber eure Rede, ja, ja. Nein, nein. Was aber mehr ist als dieses, ist vom Bösen. Einfachheit der Worte bedeutet in diesem Sinn nicht Oberflächlichkeit, sondern eine Übereinstimmung des Inneren mit dem Gesagten. Wer aus der neuen Natur spricht, die er in der Wiedergeburt empfangen hat, wird nüchtern, wahrhaftig und sparsam mit Worten. Jesus macht deutlich, wie ernst das ist, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Der Blick auf dieses zukünftige Offenbarwerden verleiht unserem alltäglichen Reden Gewicht. Es geht nicht darum, aus Angst zu verstummen, sondern aus Ehrfurcht und Liebe so zu reden, dass unsere Worte zu einem kleinen Spiegel der göttlichen Treue werden. Wo Übertreibung, leere Versprechungen, Klatsch oder versteckte Unwahrheit zurücktreten, entsteht Raum, in dem Worte wieder tragen dürfen, ein zugesagtes Ja, auf das man sich verlassen kann, ein Nein, das nicht verletzt, sondern klärt. In diesem Raum wächst stille Freude daran, dass Gott selbst unser Zeuge ist und unser Mund mehr und mehr zu einem Werkzeug seiner Wahrheit wird. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Es sei aber eure Rede, ja, ja. Nein, nein. Was aber mehr ist als dieses, ist vom Bösen. Wer sich von Christus zu schlichter, verlässlicher Rede formen lässt, erfährt eine unaufdringliche Freiheit, es braucht weniger Masken, weniger große Worte, weniger Absicherungen. Das Herz kommt zur Ruhe, weil es vor Gott und Menschen nichts mehr vorgaukeln muss. Im Alltag beginnt das damit, dass Zusagen nicht leichtfertig, sondern bedacht gegeben werden, dass man Fehler offen zugibt, statt sie zu überreden, und dass man lieber schweigt, wo man die Wahrheit verbiegen müsste. Mit der Zeit erschließt sich dabei ein leiser Trost, Gott achtet jedes wahre Wort, das im Licht seiner Gegenwart gesprochen wird, und er verwandelt gerade unsere begrenzte Sprache in ein Zeugnis seiner Beständigkeit. Gebet als heilende Kraft im Gemeindeleben. Das Bild, das Jakobus vom Gemeindeleben zeichnet, ist erstaunlich schlicht und zugleich tiefgeistlich. Er beschreibt keine spektakulären Veranstaltungen, sondern einen Alltag, in dem Leid, Freude und Krankheit nicht isoliert, sondern im Licht Gottes durchschritten werden. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. In beiden Fällen geht es um dasselbe, der Mensch tritt mit seinem Innersten vor Gott. Das Gebet im Leid ist kein Fluchtweg aus der Situation, sondern die Öffnung der geschwächten Seele für die Kraft des Herrn. Der Lobgesang in der Freude verhindert, dass wir uns in guten Zeiten selbst genügen. So wächst ein Lebensrhythmus, in dem Höhen und Tiefen nicht trennen, sondern mit Gott verknüpft werden. Leidet jemand unter euch? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Das Gebet bringt uns die Kraft des Herrn, das Leiden zu ertragen, und das Psalmensingen bewahrt uns in der Freude des Herrn. Ob wir beten oder Psalmen singen, wir sollten mit Gott in Kontakt treten. In jeder Umgebung und unter allen Umständen, niedrig oder hoch, schmerzlich oder freudig, müssen wir den Herrn kontaktieren. Noch dichter wird dieses Bild, wenn Jakobus von Krankheit und der Salbung durch die Ältesten spricht: Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Das Öl verweist auf den Geist, der vom Haupt Christus auf seinen Leib fließt, wie Psalm 133,2 es beschreibt, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wo die Ältesten beten und salben, wird sichtbar, Krankheit ist nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein geistliches Ereignis. Jakobus scheut sich nicht, den Zusammenhang von Sünde und Krankheit anzusprechen. Er verspricht, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das Gebet des Glaubens ist dabei keine Technik, mit der man bestimmte Ergebnisse erzwingt, sondern ein Beten, das im Einklang mit Gottes Willen steht. Dort, wo Sünde wie eine unsichtbare Mauer zwischen Mensch und Gott steht, verknüpfen sich Heilung und Vergebung. Darum richtet Jakobus den Blick auf das Bekenntnis und die gegenseitige Fürbitte, bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Heilen meint hier nicht nur körperliche Wiederherstellung, sondern auch das Zurechtrücken zerbrochener Beziehungen und erschöpfter Herzen. Selbst Jesus stellt in Johannes 5,14 eine solche Verbindung her, wenn er dem Geheilten im Tempel begegnet und sagt: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Krankheit wird nicht mechanisch auf Sünde zurückgeführt, aber sie kann ein Ort sein, an dem Gott uns liebevoll zur Umkehr ruft und durch Vergebung einen neuen Weg öffnet. Jakobus verweist auf Elia, um zu zeigen, dass solches Beten keine Sache geistlicher Sondergestalten ist. Elia war ein Mensch von gleichem Empfinden wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht auf der Erde. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Elia war nicht weniger verletzlich als wir, aber Gott formte in seinem Herzen Gebete, die seinem Willen entsprachen. So wird das Gebet des Glaubens zu einer heilenden Kraft im Gemeindeleben, es trägt Leidende, schützt Fröhliche vor Selbstvergessenheit, begleitet Kranke in einem Raum der Gnade und webt aus Bekenntnis und Vergebung ein Netz tragender Beziehungen. Wer in einem solchen Klima lebt, erfährt, dass Gott nicht nur einzelne Nöte beantwortet, sondern eine Atmosphäre schafft, in der Vertrauen wachsen und Wunden langsam schließen dürfen. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Wo Gebet im beschriebenen Sinn zum Gewebe des Gemeindelebens wird, verlieren Leid, Schuld und Krankheit ein Stück ihrer lähmenden Macht. Die gegenseitige Fürbitte erinnert daran, dass niemand seine Kämpfe allein tragen muss und dass Gott bereit ist, gerade durch schwache Gefäße Heilung und Aufrichtung zu wirken. In dieser Perspektive wird jeder kleine Schritt hin zu einem offenen, ehrlichen Gebet kostbar, ein geteiltes Anliegen, ein Wort der Vergebung, ein gemeinsamer Lobgesang. Solche unscheinbaren Akte werden zu Schauplätzen der Treue Gottes, und sie lassen erahnen, wie reich die Verheißung ist, dass der Herr seine Gemeinde auch durch die dunkelsten Täler hindurch begleitet. Die Seele gewinnen, einen irrenden Bruder zurückführen. Am Ende seines Briefes lenkt Jakobus den Blick auf eine ernste, zugleich tröstliche Wirklichkeit: Ein Bruder kann von der Wahrheit abkommen. Die Formulierung, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, macht deutlich, dass es hier nicht um ferne, anonyme Sünder geht, sondern um Menschen, die zur Gemeinschaft gehören. Abirren geschieht selten abrupt, oft ist es ein leiser Prozess, in dem andere Stimmen lauter werden als die Stimme des Herrn. Jakobus spricht nicht beschönigend, sondern nüchtern davon, dass dieser Weg in gefährliche Nähe zu Gottes züchtigender Gerichtshand führen kann. Zugleich eröffnet er eine überraschend hoffnungsvolle Perspektive, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Dem Zusammenhang dieser beiden Verse nach ist der Sünder in Vers 20 nicht ein ungläubiger Sünder, sondern ein gläubiger Bruder, der von der Wahrheit abgeirrt ist und von seinem Irrweg zur Wahrheit zurückgebracht wird. Daher bezieht sich die Errettung seiner Seele nicht auf die ewige Errettung der Person, sondern auf die dispensationale Errettung seiner Seele von dem Leiden des leiblichen Todes unter Gottes Zucht. Die Errettung der Seele meint hier nach dem Zusammenhang nicht den Verlust oder die Wiedergewinnung des ewigen Heils, sondern die Bewahrung vor einem schweren, leiblichen Gerichtstod unter Gottes Zucht. Der erste Johannesbrief kennt einen ähnlichen Ernst, wenn er schreibt, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so soll er bitten, und er wird ihm Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt eine Sünde zum Tod, im Blick auf jene sage ich nicht, dass man bitten soll. Sünde ist nicht harmlos, sie kann ein Leben zerstören, eine Berufung abbrechen, Beziehungen zerschlagen. Und doch ist die Perspektive von Jakobus nicht primär drohend, sondern werbend, es gibt Wege zurück, und Gott sucht Menschen, die an dieser Rückführung Anteil haben. Wenn Jakobus davon spricht, dass durch eine solche Rückführung eine Menge von Sünden zugedeckt wird, greift er eine tiefe Linie alttestamentlicher und neutestamentlicher Vergebungssprache auf. Psalm 32, 1 beschreibt die Seligkeit dessen, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Sünde wird nicht beschönigt oder beiseite geschoben, sondern unter die wirksame Vergebung Gottes gestellt. Die Liebe, die den Irrenden nicht fallen lässt, zudeckt Sünden, indem sie sie ans Licht bringt, damit sie unter dem Blut Christi endgültig zugedeckt werden. Sprüche 10,12 fasst das zusammen, Hass erregt Streitigkeiten, aber die Liebe deckt alle Vergehen zu. Die Liebe der Geschwister ersetzt nicht das Gericht Gottes, aber sie begleitet den Weg, auf dem der fehlgehende Busse lernt, und verhindert, dass sein Fall zum Spektakel oder zur bleibenden Narbe in der Gemeinschaft wird. In dieser Bewegung der Wiederherstellung wird etwas sichtbar von der größeren Absicht Gottes mit unserer Seele. Jakobus zeigt den rettenden Aspekt, eine Seele wird vor zerstörerischen Konsequenzen bewahrt. Andere Schriftstellen richten den Blick auf die positive Umgestaltung. Paulus spricht von der Verwandlung durch die Erneuerung des Sinnes und 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18 beschreibt, wie wir, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, in dasselbe Bild verwandelt werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn ein irrendes Herz zurückgewonnen wird, geschieht mehr als eine Kurskorrektur. Gott greift tief in Denkweisen, Sehnsüchte und Prägungen ein und formt die Seele so, dass sie seiner Liebe wieder trauen kann. Die Gemeinde wird hier zum Raum, in dem diese Umgestaltung nicht in Isolation, sondern im Miteinander gelebt wird. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt. So wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Wer den Ernst und die Hoffnung der Worte des Jakobus miteinander hört, findet einen weiten Raum für das eigene Unterwegssein und das Miteinander in der Gemeinde. Es wird deutlich, wie kostbar jede Seele ist, auch dort, wo Wege sich verheddern und Entscheidungen schmerzen. In dieser Sicht gewinnt die geduldige, liebevolle Begleitung Fehlgehender einen tiefen Sinn, sie ist Teil eines größeren Werkes, in dem Gott selbst rettet, züchtigt, erneuert und heimholt. Daraus wächst eine stille Bereitschaft, sich von der eigenen Geschichte der Gnade prägen zu lassen und anderen dieselbe Gnade zuzutrauen. In diesem Vertrauen verliert selbst das Abirren seinen endgültigen Schrecken, weil über jeder offenen Wunde die Hand dessen bleibt, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Herr Jesus Christus, danke, dass du unsere Worte, unsere Gebete und unsere Wege siehst und uns doch nicht verwirfst, sondern zur Vollkommenheit führst. Richte unser Herz so aus, dass unser Ja und Nein in deinem Licht stehen und unsere Zunge ein Werkzeug der Wahrheit und des Friedens wird. Lehre uns, im Glauben zu beten, nicht aus eigener Idee, sondern im Einklang mit deinem Willen, und erneuere unsere Seelen durch deinen Geist, damit wir in Prüfungen bestehen, Versuchungen widerstehen und an deinem Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit Anteil bekommen. Lass uns in allem auf deine Gnade vertrauen, die stärker ist als unsere Unvollkommenheit und treuer als unser eigenes Herz. Amen.